Ich hoffe, man hört mich jetzt. Ah, perfekt. Bevor ich loslege, würde ich gerne mal zwei, am besten freiwillige Leute hier auf die Bühne bitten. Es passiert auch nichts Schlimmes. Ihr müsst keinen Ball irgendwelche Kunstwerke machen oder so. Wer möchte denn? Sonst picke ich jemanden raus. Versprochen, überhaupt nichts Schlimmes. Ja, vielen Dank. Ah, die beiden Andreas. Vielen Dank euch schon mal. So, stellt euch mal folgende Situation vor. Ihr kennt euch eigentlich gar nicht. Und dann, ihr beide kennt euch eigentlich gar nicht. Und ihr kommt irgendwo hin. Und da trefft ihr euch zum ersten Mal. Und jetzt steht so die Frage im Raum, wer bist du? Und ihr beantwortet euch jetzt mal gegenseitig die Frage einfach frei heraus, was ihr auf die Frage antworten würdet.
Fang du ruhig an.
Andreas, mein Name ist Andreas, ich bin verheiratet, habe drei Jungs, viel Arbeit und wenig Hobbys. Freue mich über gutes Essen. Freue mich, Menschen lächeln und lachen zu sehen. Menschen zusammen. Bin gerne mit fröhlichen, entspannten Menschen zusammen und wäre an sich am liebsten immer gerne ein fröhlicher und entspannter Mensch.
Ich bin auch Andreas. Gut. Ja, ich bin auch verheiratet. Ich habe fünf Kinder, tolle Kinder. Aber du wolltest ja nicht wissen, wie viele Kinder ich habe eigentlich, wer ich bin. Wer bin ich? Ja, ich bin ein Mann, den Gott sich, glaube ich, gewünscht hat. Das ist jetzt eine fromme Antwort, ne? Und ich glaube, nee, nicht ich glaube, ich weiß, dass ich immer mehr in das reinkommen darf, was Gott so vorbereitet hat, für mich ganz persönlich. Ich habe meine liebe Frau, hier vorne sitzt sie, lacht nicht. Ja, okay, also das bin ich. Ja.
Ihr dürft euch wieder setzen. Vielen Dank euch beiden. Also ich habe die beiden jetzt so und hören und ich würde jetzt sagen, so aus meiner Sicht, ja, das ist Andreas und das ist Andreas und ja, das, was sie gesagt haben, das macht sie irgendwie aus. Das ist deren Identität. Und Identität ist irgendwie ein Thema, das viel bewegt. Ich habe gestern mal im Internet bei Google nach der Frage gesucht, wer bin ich? Und es ist sehr interessant, wie viele Treffen man dann erhält von Personen, die irgendwie einen privaten Internetblog haben und einem die Frage beantworten wollen oder einem dabei helfen wollen. Es gibt auch sehr viele Persönlichkeitstests, die man machen kann, um ja, diese Frage auf die Schliche zu kommen. Wer bin ich eigentlich? Und das ist ja schon irgendwie was, was man so wissen möchte, ne? Und man ist schon irgendwie auf der Suche nach einer Antwort, wer bin ich? Man hört auch oft von Identitätskrisen oder Identitätsverlust. Es gibt Filme über Menschen, deren Identität gestohlen wird. Wir in Deutschland haben hier den Personalausweis, da steht drauf, wo man geboren ist, wie alt man ist, wo man herkommt und so weiter. Und irgendwie prägt einen das schon, weil wenn, ja, du bist eigentlich auch verpflichtet, dieses Dokument immer bei dich zu tragen, weil wenn du auf der Straße kontrolliert wirst, dann musst du in der Lage sein, diesen Ausweis für Istas zu legen. Ne? Und vor den Offiziellen, ne, vor der Polizei und so weiter, ist das ein offizielles Dokument, das dich ausweist. Interessanterweise, Lene und ich waren, also Lene ist meine Frau, für die, die sie nicht kennen, wir waren dieses Jahr in London. Und ich dachte immer, England ist schon ein ziemlich fortschrittliches Land, aber da habe ich erfahren, dass die sowas wie einen Personalausweis gar nicht haben. Das fand ich sehr interessant. Da kamen mir dann so Gedanken wie, ja, stell dir mal vor, du bist irgendwo unterwegs, zum Beispiel mit dem Auto und hast einen Unfall und verlierst dein Gedächtnis und du weißt nicht mehr, wer du bist, wo du herkommst und so weiter und du hast gar keinen Ausweis dabei und du wirst von irgendwem gefunden, aber niemand kann dich identifizieren, weil du diesen Ausweis nicht hast. Was machst du dann? Bist du doch irgendwie verloren. Also die Vorstellung fand ich jetzt nicht so schön. Aber ganz ehrlich, es gibt eine Identität, die ist viel wichtiger als das, was du als Mensch bist, wer du als Mensch bist. Und das ist auch das Thema der heutigen Predigt, göttliche Identität. In meinem ersten Punkt gehe ich so oft auf das Thema ein, mein Ich. Was macht dich, was macht mich eigentlich aus? Ich denke, da gibt es viele Punkte, die man irgendwie so nicht sage, ich bin könnte. Ist das mein Beruf, meine Herkunft? Ja, wenn ich sage, ich bin Schwabe, dann wissen viele, ah, mit dem brauche ich gar nicht reden, den versteht man sowieso nicht. Ja, ist es mein Geschlecht, ob ich männlich oder weiblich bin? Sind es meine Hobbys? Oder ist es vielleicht das, was andere über mich sagen? Ich denke, dass wir uns leider viel zu oft von dem beeinflussen lassen, was andere über uns sagen. Ich denke, das kennen wir wahrscheinlich die allermeisten von uns zur Genüge. Zu mir hat mal jemand gesagt, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang das war, aber kam so die Aussage, oh, der Dave findet bestimmt mal nie eine Freundin. Und ganz ehrlich, ich habe der Person schon längst verziehen, ich trage ihr das auch nicht nach. Wie gesagt, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang das war. Und ich bin mittlerweile auch glücklich verheiratet, also so viel zum Thema. Aber es ist trotzdem irgendwie so, ja, was einen mitnimmt, ne? Was einen beeinflusst. Oder wenn du dann mal so in sozialen Netzwerken unterwegs bist, auf Facebook, dann kommen da so Sprüche, ein echter Mann hat noch einen Bart und geht mit der Axt in den Wald und fällt einen Baum. Und dann gucke ich in den Spiegel und sehe mit so ein paar Härchen, aber irgendwie wächst da nicht so was Richtiges. Und mit einer Axt kann ich auch nicht richtig umgehen, also ja, scheine ich wohl kein richtiger Mann zu sein. Und was ich auch sehr schockierend fand, eine Cousine von mir hatte mit Magersucht zu kämpfen, ja, wirklich magersüchtig, weil sie Model werden wollte. Und das finde ich einfach so krank, wie kaputt unsere Gesellschaft ist, ne, diesen Gedanken zu haben, um Model zu werden, musst du richtig dünn sein und abgemagert, weil sonst wirst du nicht anerkannt. Und ich fand sie immer ein wunderschönes Mädchen, ich habe das gar nicht verstanden, aber dann bekommst du sowas mit und in dem Moment, ich war einfach schockiert, wie sehr solche Aussagen einen prägen. Aber bin ich das wirklich? Wenn ich jetzt Zeit hätte, dann könnte ich auch stundenlang, statt zu predigen, einfach was über mich irgendwie erzählen, wer ich bin, wo ich herkomme. Ich bin übrigens Dave. Und so weiter, was meine Hobbys sind, meine Lebensgeschichte, was ich bisher so durchgemacht habe, meine Höhen und Tiefen. Und ja, wenn für die Leute, die mich schon genauer kennen und ja auch einiges mit mir mitgemacht haben, die würden wahrscheinlich sagen, ja, das ist Dave, so wie ich ihn kenne. Aber wenn das wirklich ich, ist das das, was mich ausmacht? Weiter, das auf der einen Seite ja, weil meine Herkunft und so weiter, das prägt einen, es ist einfach so. Aber eigentlich sage ich ganz klar nein. Weil entscheidend ist nicht, wer bin ich vor anderen Menschen, wer bin ich für andere Menschen. Entscheidend ist wirklich die Frage, wer bin ich in Christus? Aber was macht das schon, wenn ich das nicht weiß? Du hast bestimmt mal gehört, du bist ein Kind Gottes, du bist geliebt und so weiter. Er ist für dich gestorben und du hast es auch irgendwie mal angenommen. Aber trotzdem weißt du, dass ja, du hast es halt irgendwie im Kopf und trotzdem ist es dir aber nicht so richtig bewusst. Aber dennoch bist du irgendwie mit dir zufrieden. Es läuft ja auch alles gut irgendwie und ja, du genießt auch Anerkennung von anderen. Was macht das also schon, wenn du das nicht wirklich weißt? Zwei Punkte. Ich denke, erstens gibst du dem Feind dadurch eine ganz schön große Angriffsfläche. Ja, du kannst dir das mal so vorstellen, wenn du nicht wirklich in deiner Identität, wenn du nicht wirklich in Christus verwurzelt bist, ist das, als würdest du auf einem Bein stehen. Ja, und dann kommt jemand, und ich muss das jetzt gar nicht vormachen, ihr könnt euch alle denken, was passiert, wenn jemand kommt und mich schubst. Wahrscheinlich vielleicht falle ich nicht um, vielleicht kann ich mich irgendwie abfangen, aber wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich werde ich fallen. Vor allem dann, wenn die Person kommt, wenn ich es nicht erwarte. Und genauso ist es beim Feind, weil er weiß ganz genau, wo er dich angreifen kann. Er weiß es so genau, er kennt einen Schwachpunkt. Und genau meistens dann, wenn du es nicht erwartest, dann schießt er so einen giftigen Pfeil ab mit Lügen über dich und die treffen dich und du fällst. Ja, das ist das eine. Und zweitens denke ich, dass du dadurch ganz schön viel von deinem Potenzial verschwendest, das du eigentlich hast, wenn du weißt, wer du wirklich in Christus bist. Stell dir mal vor, ein Vogel weiß nicht, was er hier mit diesen Dingern anfangen soll. Ja? Er weiß nicht, dass er fliegen kann. Er wird sein Leben lang irgendwie auf dem Boden rumhüpfen, irgendwie versuchen klarzukommen, aber seine Bestimmung ist es eigentlich zu fliegen, weil er kann das. Aber wenn er es nicht weiß, dann wird er das nicht machen. Ne? Und wenn wir das nicht wirklich wissen, dann sind wir wie so ein Vogel, der sein volles Potenzial nicht entfalten kann. So viel dazu. Aber was ist denn diese neue Identität? Mein zweiter Punkt. Alles neu. Zu 15. Ich lese aus dem Brief von Paulus an die Korinther, 2. Korinther 15, die Verse 14 bis 18. Was immer wir tun, tun wir, weil die Liebe Christi uns bewegt. Weil wir glauben, dass Christus für alle gestorben ist, glauben wir auch, dass unser altes Leben vorüber ist, das wir früher führten. Er starb für alle, damit diejenigen, die sein neues Leben erhalten, nicht länger für sich selbst leben. Sie sollen vielmehr für Christus leben, der für sie starb und auferstanden ist. Deshalb haben wir aufgehört, andere nach dem zu beurteilen, was die Welt von ihnen hält. Früher habe ich irrtümlich auch Christus so beurteilt, als sei er nur ein Mensch. Wie anders sehe ich ihn jetzt? Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Dieses neue Leben kommt allein von Gott, der uns durch das, was Christus getan hat, zu sich zurückgeholt hat. Und Gott hat uns zur Aufgabe gemacht, Menschen mit ihm zu versöhnen. Dann noch aus Römer 6, die Verse 3 bis 7. Oder wisst ihr nicht, dass wir mit Jesus Christus gestorben und als wir auf seinen Namen getauft wurden? Denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Da wir in seinem Tod mit ihm verbunden sind, werden wir auch in der Auferstehung mit ihm verbunden sein. Unser früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt, damit die Sünde in unserem Leben ihre Macht verliert. Nun sind wir keine Sklaven der Sünden mehr, denn als wir mit Christus starben, wurden wir von der Macht der Sünde befreit. In diesen Briefen macht Paulus ganz eindeutig klar, wir sind neue Menschen. Daran gibt es eigentlich nichts zu rütteln. Und diesen Schritt, den bist du auch gegangen, als du dich entschieden hast, ich möchte ein neues Leben mit Jesus anfangen. Ich möchte mit ihm leben, er soll mein Herr sein. Wir sagen oft das schöne Wort Bekehrung oder die Bibel spricht auch von Wiedergeburt. Das Wort gefällt mir persönlich besser, aber ja, kommt aufs Gleiche raus. Und Wiedergeburt heißt, der alte Mensch stirbt und ein neuer Mensch entsteht. Und dann hast du auf der einen Seite, stell dir vor, hier sind die Menschen, ganz, ganz tief, und hier ist Gott. Und dazwischen ist ein ganz, ganz, ganz tiefer Graben. Unüberwindbar eigentlich. Und dieser Graben ist Sünde. Und du versuchst, durch gute Dinge, durch gute Taten, irgendwie über diesen Graben zu kommen. Ja? Du hilfst älteren Menschen über die Straße oder du hilfst deinen Eltern beim Einkaufen oder im Haushalt oder was auch immer. Ja? Und trotzdem merkst du, es geht nicht so richtig voran. Du machst immer einen Mini-Schritt, aber du wirst in deinem ganzen Leben nicht da ankommen. Ja, ich möchte damit nicht sagen, dass solche Dinge falsch sind, dass wir jetzt nicht irgendwie gute Dinge tun sollen. Das soll jetzt nicht zur Diskussion stehen, aber die Bibel sagt ganz klar, allein durch Gnade sind wir rechtfertigt worden. Allein aus Glauben werden wir gerecht gesprochen. Das ist ein Fakt. Ja, es ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Das ist einfach so. Und dann kommt Jesus ins Spiel. Er hat mit dem Kreuz eine Brücke geschlagen über diesen Graben. Durch dieses Kreuz können wir zum Vater kommen. Und weil wir mit ihm gekreuzigt wurden, sinnbildlich, sind wir neue Menschen. Ja? Unser alter Mensch wurde ans Kreuz gehangen und der Mensch ist vom Tod auferstanden. Es gibt sehr viele Zusagen in der Bibel über dich, wer du in Christus bist. Und darum möchte ich auf ein paar wenige eingehen, die ich aus meiner Sicht als so die grundlegenden erachte. Das ist erstens, ich bin ein Kind Gottes. Johannes 1, 12 und 13. All denen aber, die ihn aufnahmen an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Sie wurden dies weder durch ihre Abstammung noch durch menschliches Bemühen oder Absicht, sondern dieses neue Leben kommt von Gott. Ja, da haben wir es auch schon. Nicht, weil wir irgendwie so toll sind, haben wir dieses neue Leben bekommen, sondern dieses Leben kommt von Gott. Römer 8, 14 bis 17. Denn alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, sind Kinder Gottes. Deshalb verhaltet euch nicht länger wie ängstliche Sklaven. Wir sind doch Kinder Gottes geworden und dürfen ihn Abba, Vater, rufen. Denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Und als seine Kinder sind wir auch Miterben an seinem Reichtum. Denn alles, was Gott seinem Sohn Jesus Christus gibt, müssen wir auch uns. Doch wenn wir an seiner Herrlichkeit teilhaben wollen, müssen wir auch seine Leiden mit ihm teilen. Vielleicht klingen die Worte, ein Kind Gottes zu sein, für dich irgendwie befremdlich oder kannst nicht wirklich was damit anfangen. Vielleicht, weil ja, du mit deinen eigenen leiblichen Eltern irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht hast. Sie leben vielleicht getrennt und sind zerstritten und das hast du irgendwie mitbekommen oder du hast einfach keine gute Beziehung zu ihnen, was auch immer. Aber diese Beziehung zwischen Mensch und Mensch und Gott und Mensch, das kannst du nicht vergleichen, der Vergleich hinkt. Ja, weil ein menschlicher Vater kann niemals das sein und das geben, was Gott geben kann. Es ist einfach so. Ich selbst bin werdender Vater und es ist einfach so, von Tag zu Tag freue ich mich mehr auf mein Kind. Und dieser Moment, wenn du das erste Mal den Herzschlag hörst oder wenn du die Ultraschallbilder siehst und siehst, wie das kleine Kind sich bewegt, wenn du die Bewegung spürst, das ist einfach so unbeschreiblich. Und ich kann eigentlich dieses Gefühl gar nicht beschreiben, aber ich merke, wie mein Herz vor Liebe überströmt. Und trotzdem ist dieser schwach im Gegensatz zu dem, wie Gott dich sieht, was er über dich denkt. Wenn er dich sieht, dann jubelt sein ganzes Sein über dich. Und König David hat das auch schon erkannt, schreibt auch in dem bekannten Psalm 139. Du hast alles in mir geschaffen und hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. Du hast zugesehen, wie ich im Verborgenen gestaltet wurde, wie ich gebildet wurde im Dunkeln des Mutterleibes. Du hast mich gesehen, bevor ich geboren war. Jeder Tag meines Lebens war in deinem Buch geschrieben. Jeder Augenblick stand fest, noch bevor der erste Tag begann. Wie kostbar sind deine Gedanken über mich, Gott. Es sind unendlich viele. Was bedeutet das eigentlich? Das hast du gehört, du bist ein Kind Gottes und so weiter, aber was bedeutet das eigentlich für dich? Wir haben vorhin gelesen, du bist nicht nur ein Kind Gottes, sondern dadurch, dass du sein Kind bist, bist du auch sein Erbe, sein Miterbe. Und ich stelle mir das ungefähr so vor, ja, du hast dadurch eine gewisse... Und dann, ja, wenn ich jetzt mir was irgendwo bestelle und das kommt per Paket, und dann kommt der Paketzusteller und ich bin, und es ist aber niemand zu Hause, der dieses Paket annehmen könnte. Dann wird das irgendwo in die nächste Paketfiliale gebracht. Dann musst du es abholen. Und wenn du das abholst, dann musst du dich persönlich ausweisen, sonst bekommst du das Paket nicht. Und jetzt habe ich aber keine Zeit dafür. Dann kann ich meine Frau schicken, zum Beispiel, und ich kann dir eine Vollmacht ausstellen, die ihr erlaubt, in meinem Namen dieses Paket abzuholen, ja? Soweit klar? So, und jetzt fragst du dich ja, aber Gott schickt doch keine Pakete oder ich hole doch keine Pakete ab. Ja, das soll euch nur deutlich machen, was das ungefähr heißt. Wir haben nämlich eine ganz andere Vollmacht, eine viel krassere. Johannes 14,12. Ich versichere euch, also das sagt Jesus, ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird dieselben Dinge tun, die ich getan habe, ja noch größere, denn ich gehe, um beim Vater zu sein. Und jetzt stelle ich mir vor, ja, er hat Tote auferweckt und ich denke, was kann man da noch steigern? Aber Fakt ist, dass du diese Vollmacht hast, große Dinge zu vollbringen. Und das ist nicht irgendwie einmalig, ja, ein Zettel, der irgendwie ausgefüllt wird von Gott und dann gibt er dir den und er sagt, so, hier hast du meine Vollmacht und jetzt musst du ein bisschen warten und dann bekommst du sie vielleicht wieder. Nein. Nein, nein, nein. Diese Vollmacht hast du als Kind Gottes. 24/7, 365 Tage im Jahr, solange du lebst. Wenn du sein Kind bist. Ich bin ein für alle Mal gerecht gesprochen. Römer 5, Vers 1. Da wir nun durch den Glauben von Gott für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch das, was Jesus, unser Herr, für uns tat. Paulus schreibt in seinen Briefen sehr viel über das Gesetz der Sünde. Und ich möchte da jetzt nicht näher drauf eingehen, weil ich denke, das ist ein Thema, womit man mehrere Predigten füllen könnte. Aber Fakt ist, dass wir auch wieder durch diesen Tod, den sinnbildlichen Tod von uns, mit dieser Macht gebrochen haben. Wir stehen nicht mehr unter diesem Gesetz. Das heißt, wir sind keine Sünder mehr, sondern wir sind Heilige, die sündigen. Aber wisst ihr, was oft das Problem ist? Dass wir gar nicht wissen, dass wir für die Sünde tot sind. Zwei Männer streiten sich, die haben einen Huhn geschlachtet, ihm den Kopf abgehackt, ganz klassisch. Und das Huhn läuft in der Gegend rum. Und es beginnen die Männer zu streiten. Der eine sagt, ja, das Huhn ist tot, es hat doch keinen Kopf mehr, also wie soll das leben? Sagt der andere Mann, nein, 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 nein. Das Huhn lebt noch, es läuft doch noch in der Gegend rum, siehst du das nicht? Und ein dritter Mann bekommt das mit. Er kommt zu den beiden Männern und sagt, wisst ihr, was das Problem ist? Das Huhn ist tot, aber es weiß es noch nicht. Und wie oft leben wir so? Wie oft leben wir mit dem Gedanken, dass wir noch Sünder sind? Ich kenne das von mir oft genug. Ist einfach so. Ja, Fakt ist, wir sind für die Sünde gestorben. Das ist ein Fakt. Ja, unser alter Mensch wurde ein für alle Mal beerdigt und das ist auch nicht, heißt nicht, irgendwann werden wir sterben, sondern wir sind gestorben. Das ist Vergangenheit. Und das ist unwiderruflich. Und auch als Menschen in dem Prozess, Jesus immer ähnlicher zu werden, sind wir davor nicht gefeilt, dass wir fallen, dass wir Fehler machen. Aber dieser Zuspruch gilt für uns. Ja, du musst dich nicht fertig machen, wenn du fällst, oh, jetzt habe ich schon wieder das und jenes getan. Weil wir sind ein für alle Mal gerecht gesprochen und auch daran wird sich nichts ändern. Brief. Und man kann sich das vorstellen, ich lese dazu auch gleich noch aus dem ersten Johannesbrief, ja, wie so ein Gerichtssaal. Gott ist der Richter und wir wissen zum Beispiel aus Hiob, dass, ja, dass Satan die Möglichkeit hat, vor Gottes Thron zu kommen. Und er kommt immer wieder dahin und er sieht uns und sagt, ach guck mal, der Dave, was der schon wieder gemacht hat, der hat schon wieder gelogen, ey. Also langsam wird es mal Zeit, dass der echt richtig hart bestraft wird. Und daneben sitzt aber Jesus, unser Anwalt, sagt, nein, 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 Moment mal, ich bin am Kreuz dafür gestorben, ich habe das schon alles bezahlt. Das 1. Johannes 2, Vers 1. Meine Kinder, ich schreibe euch das, damit ihr nicht sündigt. Aber wenn es doch geschieht, dann gibt es jemanden, der vor dem Vater vor euch eintritt. Jesus Christus, der vor Gott in allem gerecht ist. Du bist kein Sünder, du bist ein Heiliger, der sündet, aber du bist ein für alle Mal gerecht gesprochen. Und daran gibt es nichts zu rütteln. Du bist unendlich geliebt. Ich denke, hier braucht es nicht viele Worte. Jesus hat mal gesagt, eine größere Liebe hat niemand als der, der sein Leben hingibt für seine Freunde. Das Krasse ist, er ist noch einen Schritt weiter gegangen und hat sein Leben für seine Feinde gegeben. Ja, die Tatsache, dass er Mensch wurde, dass er alle Qualen auf dieser Erde ausgehalten hat, dass er sich ans Kreuz hat nageln lassen, ich denke, wir können uns niemals vorstellen, wie schrecklich diese Schmerzen gewesen sein müssen. Also einen größeren Liebesbeweis gibt es gar nicht. Und denkst du jetzt vielleicht, ja, das weiß ich doch irgendwie schon. Und was ist jetzt der Punkt dabei? Der Punkt ist der, dass ich kenne das zumindest von mir, dass wir das oft viel zu sehr nur hier oben drin haben, aber nicht hier drin. Ich merke, wenn ich zu einer Person eine Beziehung habe, von der ich mich geliebt weiß und die ich liebe, da habe ich einen ganz anderen Umgang mit dieser Person, als mit einer Person, mit der ich aus welchen Gründen auch immer meine Schwierigkeiten habe. Ja, und das ist in meiner Ehe genauso. Wenn alles gut geht, dann weiß ich mich geliebt und ja, ist alles super. Und dann gibt es halt leider Momente, da streiten wir uns. Und ich weiß irgendwie schon, dass ich auch in dem Moment von ihr geliebt bin. Aber es ist irgendwas zwischen uns und da merke ich schon, irgendwie fühlt sich gerade nicht so toll an. Und ich merke aber in den Zeiten, wo meine Frau mir meine Liebe ausdrückt durch das, was sie sagt oder tut, das gibt mir so einen Aufschwung, so, das ist genau, ja, das ist krass. Und das ist genau der Punkt, wenn du wirklich checkst hier drin, dass Gott dich liebt, ich bin überzeugt, dass das dein Leben und deine Beziehung zu ihm auf ein ganz neues Level hebt und dass du in der Lage bist, Dinge zu tun, von denen du nicht geahnt hast, dass du sie tun kannst. Ein letzter Punkt noch zu dem, wer wir sind. Du bist sein Abbild. Das lesen wir im Schöpfungsbericht aus 1. Mose. Da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel im Himmel, über alles Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Und das finde ich so eine starke Aussage, ja, wirklich zu wissen, ich bin nach dem Bild Gottes geschaffen. Weil oft genug, wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich nur irgendwelche Narben oder Haare, die nicht richtig sitzen oder was auch immer, verwaschene Schminke. Bei mir ist nicht, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Ne? Einfach, ja, wir können uns hier Gott eigentlich gar nicht vorstellen. Ja, wir lesen zum Beispiel in der Offenbarung ja sowas über den Thron, auf dem er sitzt und so weiter, aber so wirklich können wir, ich glaube, wir können uns die Herrlichkeit, mit der er umgeben ist, uns gar nicht vorstellen. Und dann kommt so eine Aussage, wir sind nach seinem Bild geschaffen, wow. Also, was soll ich da noch groß zu sagen? Viele von euch haben vielleicht schon mal von Louvre gehört. Das ist ein ganz berühmtes Kunstmuseum in Paris, wo weltberühmte Gemälde ausgestellt sind, unter anderem die Mona Lisa, das wohl, denke ich mal, berühmteste Bild der Welt. Und man geht dahin und guckt sich das an und, also ich war da noch nie, aber stell es mir so vor, ne, und du bewunderst diese Bilder und denkst, wow, was die geschaffen haben. Was die da mit einem Pinsel irgendwie auf so eine Leinwand hinbekommen haben. Und wenn ich mich aber hier im Raum umschaue, wenn ich mich in unserer Stadt umschaue, ja, wenn ich mich in unserem Land umschaue oder auf der ganzen Welt, wisst ihr, was ich dann sehe? Ich sehe ein einziges riesiges Kunstmuseum, riesengroß. Und überall, wo ich hinblicke, sehe ich unglaubliche, unbeschreibliche Wunderwerke Gottes. Du bist einzigartig. Du bist geliebt. Ein perfektes Abbild des Himmels. Gott macht keine Fehler. Du bist ein Wunder. Die Band darf langsam nach vorne kommen. Ich weiß ganz genau, dass dieser Weg, diese Identität zu begreifen, sie zu erfassen, und darin zu leben, dass es ein Prozess ist. Es wäre schön, wenn ich jetzt heute Abend ins Bett gehen würde und morgen wache ich auf und ich habe das alles begriffen. Ich glaube, das wird so nicht passieren. Also es wäre wirklich schön, wenn das so wäre, aber es ist einfach ein Prozess, der seine Zeit dauert. Und jetzt fragst du dich vielleicht, ja, ich habe das jetzt gehört und weiß auch vieles davon schon, aber was mache ich jetzt damit? Ich möchte euch einfach noch ein paar praktische Dinge mit an die Hand geben, wie das aussehen kann. Also ich habe bei mir zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass es sehr hilfreich ist, Dinge wirklich auszusprechen. Ja. Mehrmals hintereinander zu sagen, ich bin ein Kind Gottes, ich bin ein Kind Gottes, ich bin ein Kind Gottes. Und das am besten auch noch laut. Wenn du morgens in den Spiegel schaust und siehst nur dein verschlafenes Gesicht und denkst nicht, boah, wie sehe ich heute wieder aus und ich muss mich noch zurechtmachen, setze aus der Haare und so weiter. Nein. Schau in den Spiegel und sag, ich bin ein Kind Gottes, ich bin geliebt, ich bin einzigartig, ich bin wunderbar gemacht. Oder was vielleicht auch helfen kann, ist, überall in der Wohnung, wo du sie siehst, Zettel aufzuhängen, wo du Wahrheiten über dich aufschreibst, wo du sie siehst, zum Beispiel an der Wohnungstür oder Haustür, am Spiegel, am Kleiderschrank, wo auch immer, wo solche Sachen draufstehen. Und dass du das nie vergisst, weil oft ist es so, also das kenne ich zum Beispiel von Prüfungen, ja, du lernst für eine Prüfung und hinterher hast du aber alles vergessen. Und wie merkt man sich Dinge am besten? Indem man sie wiederholt. Du musst dir nicht von anderen sagen lassen, dass du hässlich bist oder dass du vielleicht sogar ein Unfall warst oder was auch immer, weil das sind Lügen. Das stimmt nicht, das ist nicht die Wahrheit. Du bist geliebt, du bist einzigartig, du bist ein unglaubliches Kind Gottes mit seiner Vollmacht und seine Herrlichkeit strahlt aus dir, egal was andere sagen. Und ich möchte dich einfach ermutigen, ich möchte nochmal Schritte zu gehen, ja, diesen Prozess auf dich zu nehmen und loszugehen und zu sagen, hey, ich möchte nochmal neu entdecken, wer ich wirklich in Christus bin. Ich möchte das wissen und ich will keine Ruhe geben, bis ich das wirklich weiß. Ja, Joni hat vorhin gesagt, ich glaube, hier auf der Erde werden wir nie endgültig begreifen, wer wir sind in Christus, aber lasst uns wirklich auf den Weg machen. Und ich fordere auch uns als Gemeinde heraus. Ja, ich erinnere mich noch an eine Predigt von Joni von, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, aber da ging es so um die Macht von Worten, um die Zunge, was wir damit anrichten können. Und lasst uns doch wirklich damit Gutes bewirken, ja. Wenn wir hier reinkommen sonntags und uns begrüßen, dann sag nicht einfach nur Hi Joni oder Hi Heike oder Hi Jonas oder wie auch immer, sondern sag Hey Joni, Kind Gottes. Oder Hey Jonas, Kind Gottes. Hey Heike, Kind Gottes. Hey Marion, Kind Gottes und so weiter. Ich glaube, dass das einen riesen Unterschied ausmachen kann. ja, das wirklich auszusprechen, auch gegenseitig. Und ich muss da selbst auch hinkommen. Oder auch wenn du, ja, wenn du irgendwo bist und jemand fragt dich, hey, wer bist du eigentlich? Dann sag ich, ja, ich bin Dave. Ich bin Dave, ein geliebtes Kind Gottes in Christus. Ja, und das klingt vielleicht total verrückt, wenn du mit einem Fremden glatsch fragst, wer bist du? Und dann sagst du sowas. Der hat doch einen an der eine Glatsche. Aber wirklich Dinge auszusprechen, das ist, ich glaube, das kann wirklich Dinge aufbrechen, das kann Lügen aufbrechen. Und ich möchte euch einfach dazu ermutigen. Du bist einzigartig, du bist geliebt, ein perfektes Abbild des Himmels. Gott macht keine Fehler, du bist ein Wunder. Amen.